Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
It was a crowded Friday night, but someone behind me mentioned something about a raid. And already they were taking the drag queens out.
Es war Freitagnacht und der Laden knallvoll. Wir waren schon dabei, die Drag Queens rauszuzerren. Eine haben sie geschubst und ich sah nur, wie ihr Absatz herausragte, wie der mit den Polizisten an der Schulter trat. Er sagte, okay, ihr Schwuchteln, raus hier. Und der Aufstand ging los.
Sie haben einen Mann gehört, der die historische Stonewall-Nacht miterlebt hat und von der erzählt er in der Doku Stonewall Forever. Heute vor 50 Jahren kam es zur Polizeirazzia im Stonewall Inn, in der Bar in der New Yorker Christopher Street, in der sich LGBTQ getroffen haben, und ihre Gegenwehr gegen diese Razzia, die hat Geschichte geschrieben. Aus ihr resultierte die LGBTQ-Bewegung und der Christopher Street Day. Wie die Stonewall-Nacht im Film erzählt wird, darüber sprechen wir mit Björn Klein, Historiker und Geschlechterforscher. Tag, Herr Klein.
Schönen guten Tag.
Sie sagen, prägend ist Roland Emmerichs, also Roland Godzilla Independence Day Emmerichs Film Stonewall aus dem Jahr 2015. 4 Jahre alter Film, sang- und klanglos aus den US-Kinos verschwunden nach 3 Wochen, bis dahin nicht mal $200.000 eingespielt, aber trotzdem prägend. Warum?
Ich finde, der Film ist nach wie vor wichtig und prägend, nicht weil er Stonewall mit einem Millionenbudget zum ersten Mal erzählt hat, sondern weil er bestimmte Sachen halt nicht erzählt hat und weil er ein Film war, der quasi mit dazu geführt hat, dass wir heutzutage auch mehr wissen über zum Beispiel so Personen wie Marsha P. Johnson, die maßgeblich mitbeteiligt waren an den Stonewall Riots.
Über die werden wir noch sprechen und schau mal vielleicht auf 2 Kritikpunkte, also die besonders im Vordergrund gestanden haben bei der Kritik am Film. Der eine hat zu tun mit einem Stein. Hier die Szene.
No, that's not the way, Danny.
No, Trevor! It's the only way! Gay power! Come on!
Was passiert in dieser Szene?
In dieser Szene, die nach 1,5 Stunden auftaucht, hören wir Danny. Danny ist der Protagonist des Films von Roland Emmerichs Stonewall When Pride Began. Danny ist quasi ein weißer, schwuler, jugendlicher Country Boy, aus Indiana kommt, nach New York, der sich letztlich wiederfindet in Greenwich Village und dort quasi, so wird es insinuiert, die Riots letztlich auslöst. Und das hat auch die Kontroverse ausgelöst, weil das so historisch einfach nicht stattgefunden haben kann. Erstens und zweitens, weil eine weiße Person in den Vordergrund gestellt wird zum wiederholten Male und eben nicht die Geschichten erzählt werden von den schwarzen Drag Queens, von Chicanos, Chicanas, von Butches, sondern ein weißer, schwuler Jugendlicher.
Also eine Leerstelle der Geschichte wird im Film mit einem Bild gefüllt. Das ist die eine Kontroverse. Und Sie haben schon den zweiten basalen Kritikpunkt angesprochen an Emmerichs Film von einst, der zu tun hat mit Marsha P. Johnson. Also Whitewashing ist dieser Kritikpunkt, die Degradierung von schwarzen Stonewall-AktivistInnen zu Statisten. Was ist da dran?
Ich würde sagen, das ist ein sehr berechtigter Vorwurf, den man im Film durchaus machen kann, weil die schwarzen Drag Queens, wie zum Beispiel Marsha P. Johnson, aber auch Personen wie Sylvia Rivera, eben wieder nur Randfiguren in einer Erzählung um Stonewall bleiben.
Dann lassen Sie uns jetzt diese Geschichte nicht hinten rüberfallen lassen und über Marsha P. Johnson sprechen. Aktivistin, Drag Queen, Sexarbeiterin, 1992 verstorben, tot aufgefunden. Sie war bei den Stonewall Riots dabei. Welche Rolle hat sie gespielt?
Marsha P. Johnson hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Gay Community, weil, und das ist halt auch etwas, was in dem Film von Roland Emmerich nicht erzählt wird, weil diese Personen einer Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt waren. Also es war nicht nur so, dass sie in der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt waren, sondern eben auch in der Gay and Lesbian Community. Es hat lange gedauert, bis Marsha P. Johnson überhaupt in Stonewall Inn kommen konnte. Auch lange die einzige schwarze Drag Queen im Stonewall Inn war. Letztlich war sie aber die Person, die die Arbeiten übernommen hat, die ganz viele andere Personen nicht übernommen haben. Zum Beispiel hat sie sich im Rahmen einer Gruppe, die sie mitgegründet hat, das waren die Street Transvestite Action Revolutionaries sich um schwarze und oder obdachlose schwule Jugendliche gekümmert hat, die auch in Greenwich Village gelebt haben, in den Parks, in umliegenden Straßen und teilweise auch dann das Stonewall Inn frequentiert haben.
Wie ist denn Marsha P. Johnson von Emmerich, aber auch von anderen erzählt worden?
Also man muss sagen, dass die Schauspielerin auf jeden Fall nicht schlecht Marsha P. Johnson dargestellt hat. Darum geht's gar nicht. Also sie wird hervorragend gespielt, würde ich fast schon sagen. Aber das Problem ist halt einfach, dass sie nicht im Zentrum dieses Films steht.
Nun gab es ja allerdings zwei aktuellere Netflix-Dokus, die sich dann mit Marsha P. Johnson beschäftigt haben. Haben die es besser gemacht?
Ich würde schon sagen, dass die es besser gemacht haben. Es gab auch schon vor diesen beiden neuen Dokumentationen über Marsha P. Johnson, gab es auch schon eine Dokumentation, die man leicht bei YouTube findet, von Michael Casino. Die heißt Pay It No Mind, The Life and Times of Marsha P. Johnson. Und da, finde ich, wird dieser fehlende historische Blick treffend auf den Punkt gebracht, weil dort wird nämlich auch die alltägliche Gewalt der Personen wie Marsha P. Johnson ausgesetzt waren, treffend dargestellt und auseinandergenommen. Und auch die Ausgrenzung innerhalb der Gay and Lesbian Community mit thematisiert. Also zum Beispiel erfährt man dort auch, dass Marsha P. Johnson schon 4 Jahre nach den Stonewall Riots verboten wurde, an der Gay Pride Parade in New York teilzunehmen. Und das ist zum Beispiel was Emmerich anscheinend nicht wusste, nicht wissen wollte. Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich habe nie das Vergnügen gehabt, mit Ronald Emmerich zu sprechen, warum er das so erzählt hat.
Vielleicht ergibt sich das noch und Sie können sich gegenseitig was erzählen. Erzählen Sie uns aber zunächst noch, was für Sie aktuelle Erzählungen über Stonewall sind, die Sie uns noch anempfehlen würden.
Eine Erzählung, die nicht aktuell ist, aber die sehr, sehr wichtig ist, um den historischen Kontext zu verstehen und die ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist die Dokumentation Before Stonewall. Die ist ursprünglich von 1984. Die wurde 2007 nochmal wieder neu aufgelegt in der Edition Salzgeber. Und dort wird eingegangen auf die Vorläuferbewegung, ohne die Stonewall nicht möglich gewesen wäre. Also zum Beispiel die Gruppen wie die Mattachine Society oder die Daughters of Blighters. Das sind beides Gruppen, denen immer vorgeworfen wird, sie seien nur reformistisch gewesen. Aber ohne diese Gruppen, die auch zum ersten Mal nationales, internationales Netzwerk produziert haben, die Zeitungen herausgebracht haben, die sich eingesetzt haben bei Gerichtsverhandlungen gegen Schwule und Lesben und Transpersonen, ja, die halt wichtig waren dafür, dass es überhaupt so diesen electrifying Moment gab, der zu diesen Riots geführt hat. Und in den Dokumentationen, wenn ich das noch kurz sagen darf, wird zum Beispiel auch die Verbindungslinie zwischen der Black Power Bewegung und der Gay Liberation Bewegung aufgezeigt. Und das sind alles Geschichten, die so nicht miterzählt werden bei Emmerich. Und ich finde, dass das wichtig ist und dass man auch weiterhin über diesen Film von Emmerich genau deswegen reden muss.
Heute vor 50 Jahren der Stonewall-Aufstand in New York. Wie Filme ihn erzählen, darum ging es mit Björn Klein im Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank.
Vielen Dank Ihnen.